Der Podcast.
Folge 149, Bullerbü und Bullshit.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, und zwar Ausgabe 149, genau, 149 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich begrüße voller Tatendrang und energiegeladen in Berlin den Kabarettisten Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, und wir beide übernehmen jetzt Verantwortung für Deutschland.
Genau, es geht voran. Es geht jetzt endlich voran. Meine Damen und Herren, wir sind glücklich. Der Koalitionsvertrag steht. CDU und SPD haben es, naja, Rekordzeit ist jetzt vielleicht, aber es ging relativ zügig. Man war sich, glaube ich, schon, bevor man in die Koalitionsverhandlungen eingetreten ist, war man sich im Großen und Ganzen schon einig. Und der Koalitionsvertrag steht, Deutschland ist gerettet, die nächsten 4 Jahre läuft alles rund. Und das meine ich jetzt tatsächlich weniger ironisch, als es klingt. Ich habe mir den Koalitionsvertrag durchgelesen. Bin dann mittendrin weggekackt. Also ich habe es wirklich versucht, mir den durchzulesen, und bin dann, in Zeile 3 der Präambel. Deutschland steht vor historischen Herausforderungen. Da war ich schon raus. Ja. Ich habe mir dann aber mal die Mühe gemacht und habe die Koalitionsverträge der letzten 5 oder 6 Regierungen, mir zumindest die Präambeln mal angeguckt. Und abgesehen von 2013 und 2017 steht in allen drin, Deutschland steht vor historischen Herausforderungen. In abgewandelter Form, aber es steht in fast allen Koalitionsverträgen drin.
Dann muss es ja stimmen, ja?
Genau. Das heißt, noch nie war die Lage so schlimm, außer vor 4 Jahren. Ja, ja, oder jetzt vor 3,5 Jahren. Nein, also pass auf. Da steht, also ich habe, dieser Koalitionsvertrag ist für mich, und du kannst mich gerne korrigieren, ist für mich ein Ausdruck von, mehr ist es nicht.
Na, es ist eben ein Koalitionsvertrag wie jeder andere, und das würden das anders sehen und sagen, ja, wir stehen eben vor historischen Herausforderungen und wir sind jetzt was ganz Besonderes. Aber das ist dann doch dieses Klein-Klein, und jeder kriegt irgendwas, und am Ende haben alle haben sich alle lieb und
Das ist ja das Wichtigste. Das ist ja das Allerwichtigste, gerade in diesen Zeiten, dass die Politik so tut, als ob alles in Ordnung ist, damit die Leute nicht sagen, die da oben machen eh noch was sie wollen, damit sie nicht AfD wählen. Geil finde ich, dass Lars Klingbeil, mein Vorsitzender, bei der Vorstellung dieses Koalitionsvertrages, dass dieses eine böse Wort sagte, was man ja nie sagen soll.
Das, was Hallervorden auch immer sagt? Nee.
Nein, das nicht. Finanzierungsvorbehalt. Das finde ich sehr lustig. Finanzierungsvorbehalt. Das heißt, du kannst das Ding einfach so nehmen, wie es ist, einmal kurz zusammenknüllen und in den nächsten dafür zur Verfügung stehenden Papierkorb tun. Denn Finanzierungsvorbehalt sind natürlich, nein, gibt ein paar Sachen, die müssen nicht finanziert werden. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wo ist denn das? Das ist eine Sache, die ist mir aufgefallen. Genau, auf Seite 14, Arbeit und Soziales. Mal gucken, ob ich die Stelle jetzt ganz schnell finde. Arbeitsschutz. Hier, Mindestlohn, stärkere Tarifbindung. Da haben wir es doch. Gute Löhne sind eine Voraussetzung für die Akzeptanz der Marktwirtschaft. Wem bezahlt man eigentlich, um so eine Sätze da reinzuschreiben? Das ist ein Koalitionsvertrag. Warum steht das da drin?
Ja, also wenn man wirklich diese ganzen Sätze abzieht, die nicht programmatisch sind, sondern die einfach nur was Tolles sagen, was ja, eine Binsenweisheit, dann wäre der Vertrag ja nur ein Viertel oder ein Zehntel so lang. Ja.
Das ist Philosophie 7. Klasse. Naja, egal. So.
Ja, aber das wirst du überall finden, diese Sätze.
Ja, und
das ist halt,
ja.
Und auch bei der Vorstellung, also mich hat ja die, was dir bei Satz 3, Zeile 3 der Präambel passiert ist, ist mir ja bei der Pressekonferenz passiert, ja. Weil es einfach alles so länglich, also da habe ich mich dabei ertappt, wie ich, und du mögest mich dafür hassen, Friedrich Merz den besten der 4 Redner fand.
Nein, dafür hasse ich dich nicht, überhaupt nicht, weil wer stand denn so zur Auswahl? Ich muss dazu sagen, ich mag Klingbeil wirklich, also jetzt so rein persönlich, aber, also ich kenne ihn nicht, aber so, also das ist für mich so der sympathischste von den 4. Auch das ist nicht schwer, aber ich sag mal, ein rhetorisches Meistertalent ist er nicht.
Nee, der hat wie ein Pfarrer geredet, also ganz salbungsvoll, eben auch dieses, ja, das ist alles, also mich nervt es halt, und das ist vielleicht auch eine Generationensache, dass man, der ist ja unter 50 noch, und dass man sozusagen...
Der ist genauso alt wie ich, er ist exakt so alt wie ich.
Genau, und dass man eben dieses Salbungsvolle und diese Gerührtheit von sich selber, also dieses Poetry-Slam-hafte, das nervt mich halt, und alles ist immer so besonders, dass man es noch nie gesagt hat, dass es noch nie irgendeiner gesagt hat. gesagt hat. Und das Gegenteil ist halt der Fall, weil alle vier Redner das gesagt haben und jetzt er auch nochmal.
Wie hast du so schön letzte Woche den Podcast begonnen mit dem Karl-Valentin-Zitat?
Es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Ja.
So.
Und wer Karl Valentin sagt, der kommt in dieselbe Hölle wie der Kabarett sagt. Wusstest du das?
Oh, man muss Valentin sagen. Ja. Ne? Man muss Valentin sagen. Es tut mir leid. Karl Valentin.
Ja.
Wusstest du, dass es Ver und Werl gibt?
Als Städte?
Ja.
Werl ist in Nordrhein-Westfalen irgendwo.
Genau, weil wir gestern, in Ferl ja auch, aber wir hatten gestern jemanden. Nein, also es gibt Ferl mit V und Werl mit W.
Mhm.
Und wir hatten gestern jemanden aus Werl da und ich dachte, ach, sie kommen aus Ferl. Nein, aus Werl. Okay. Egal. So, worum es mir geht, ist folgender Satz. Für die Weiterentwicklung des Mindestlohns wird sich die Mindestlohnkommission im Rahmen einer Gesamtabwägung sowohl an der Tarifentwicklung als auch an 60% des Brutto-Medianlohns von der Vollzeitbeschäftigung orientieren. Auf diesem Weg ist ein
Jetzt
Mindestlohn...
Jetzt bin ich mal der Sebastian unter uns und schlaf einfach ein.
Ja, warte. Auf diesem Weg ist ein Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 erreichbar. Also... Wir haben die Mindestlohnkommission, die ist für den Mindestlohn zuständig, die kümmert sich allein um den Mindestlohn und der Mindestlohn ab 2025 wird zum 15 Euro betragen. Nein, das steht da nicht, da steht, wir streben an. Also wir wollen vielleicht eventuell einen Mindestlohn von 15 Euro. Liebe Mindestlohnkommission, rechnet doch mal die Zahlen so schön, dass wir ab 2026 einen Mindestlohn von 15 Euro haben. Im Moment haben wir 12,84 Euro. Das wird ein bisschen schwierig, das innerhalb von einem Jahr so hoch zu rechnen, aber okay.
Ja, aber das, in den Nachrichten wurde es immer berichtet, der Mindestlohn wird 15 Euro betragen. Und das ist jetzt nicht so ganz das, also das ist eher die Union, also da hat sich die Union durchgesetzt, die gesagt, es wäre ja ganz schön, wenn es das wäre, aber die Mindestlohnkommission soll frei entscheiden. Ja, und so ist es also, ja eigentlich vom Gesetz, also das ist ja Stand des Gesetzes.
Genau. Also ich hatte das, pass auf, ich bin ja Sozialdemokrat aus Leidenschaft, das heißt, ich habe keine Ahnung von Politik, aber mich hat das vor 3 Jahren schon angekotzt, dass die einfach festgelegt haben, Mindestlohn ist jetzt 12 Euro. Wir haben die Mindestlohnkommission und die gibt es ja aus gutem Grund. Genauso wie es eine Kommission gibt, die Hartz IV, also Bürgergeld, also Grundsicherung festlegt.
Ja.
Jetzt haben die das schon wieder umbenannt. Warum?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoll ist, das nicht mehr Bürgergeld zu nennen.
Ja, ich auch.
Ich finde, Hartz IV war natürlich kein schöner Begriff. Es war vor allem
konnotiert
mit einem, der Vorstandsgehälter in Brasilien im Puff verzockt hat.
Und wir wissen alle, das hätten wir auch gern gemacht.
Okay, ich nicht, aber ich hätte das Vorstandsgeld einfach so behalten. Aber das... Ja, also ich glaube schon, dass der Bürger Anspruch darauf hat und dass er dafür nichts tun muss. Das ist tatsächlich, das erzählt sich ja in manchen...
Es klingt nach bedingungslosen Grundeinkommen.
Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf auf das Thema.
Genau. Also was ich damit sagen will, warum macht man das? Also es gibt doch...
Aber das ist ein typisches Beispiel für Rhetorik oder beziehungsweise das ist... der eine sagt, ja cool, da steht 15 Euro drin und der andere sagt, ja, aber um die 15 Euro steht in dem Satz was ganz anderes. Also,
ja, ja, genau.
Das ist wirklich, das kannst du im Deutschunterricht wunderbar verwenden für, wenn du irgendwelche Satzglieder durchnimmst oder Verneinungen oder.
So, dann gucken wir mal noch ganz kurz, also ich habe jetzt keinen Bock, diesen ganzen Koalitionsvertrag durchzugehen, Folge wird heute wieder lang genug, wie ich dich kenne.
Also was ja noch drin ist, ist zum Beispiel, dass der Solidaritätszuschlag bleibt, also
genau.
Das ist ja wirklich auch also eine never-ending Story, wobei das Bundesverfassungsgericht ja auch neulich gesagt hat, ja, der darf bleiben, solange der Aufbau Ost noch nicht abgeschlossen, nee, eben nicht, so, also irgendwann muss er abgeschafft werden, aber das ist ähnlich wie, dass ja zum Beispiel Polen und Tschechien und Schweden sich verpflichtet haben, der Eurozone beizutreten, ja, in irgendeinem fernen Universum, in irgendeinem Sankt-Nimmerleins-Tag, wird das passieren. Und
naja, aber dass der Aufbau Ost abgeschlossen ist, da kannst du doch auch immer argumentieren, dass das nie passieren wird.
Ja, andererseits ist es ja schon messbar, dass sozusagen jetzt die zweite Generation Straßen dran käme und nicht die erste. Also wenn jetzt was saniert wird in Ostdeutschland, dann ist es ja einfach eine reguläre Sanierung und nicht die von der DDR noch. Also in vielen Gegenden des Westens sieht es ja schlechter aus als im Osten. Also da muss man wirklich auch sagen, diesen Solidaritätszuschlag, der wurde ja vor ein paar Jahren dann so gemacht, dass er nur noch die sogenannten Reichen betrifft, also die Bösen. Und dann kann man also von linker Seite dafür sein, dass der noch da ist. Und trotzdem ist es halt eine sehr umständliche Steuer. Gut, auf Zins, also auf Kapitalerträge ist es ja auch noch drauf. Wobei, wie wäre es, wenn man einfach die Kapitalsteuer um den Betrag erhöht? Dann hat man nur eine Steuer statt zwei. Das wäre mal eine Reform, die auch sagen würde, okay, wir rechnen jetzt meinetwegen dieselbe Summe aus, haben aber insgesamt weniger Rechnerei.
Genau, das wäre ja sowieso, jetzt lass mal auf das große Thema Migration kommen, was ja, also wir sind ja, glaube ich, beide einig, dass der Hauptgrund für dieses Wahlergebnis nach wie vor das Thema Migration ist. Oder wie mein Bruder sagte, die Migranten nehmen uns alles weg, sogar die Wahlkampfthemen.
Ja.
Also es ist jetzt so, es steht auch nicht wirklich was drin. Also die Grenzen werden nicht zugemacht. Das steht da nicht drin, dass wir jetzt ab sofort alle zwei Meter an den deutschen Grenzen Grenzkontrollen haben. Das liegt unter anderem auch daran, also glaube ich zumindest, dass es einfach nicht umsetzbar ist. Mhm. Familiennachzug ist für 2 Jahre ausgesetzt, dann gibt es Migrationsabkommen. Also es ist alles so, ich hoffe halt, dass das ausreicht. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, aber ich hoffe halt, dass das ausreicht, um so erhitzte Gemüter zu beruhigen. Aber ich glaube, das ist so wie ein Mord. Wer einmal AfD gewählt hat, der hat so eine Schwelle überschritten.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Und der kommt auch nicht mehr zurück.
Aber andererseits würden die Leute, wenn sie sich, die eben nicht immer AfD wählen, die würden sich bei der nächsten Wahl schon überlegen, was ist denn gemacht worden. Und ich glaube, die gratis mit dem Familiennachzug, das kann schon eine Wirkung zeigen, weil da geht es ja wirklich um eine Multiplikation der Anwesenden.
Ich glaub, ich auch.
Und noch dazu geht es ja meistens um Leute, die dann Bürgergeld empfangen. Also wenn jetzt einer arbeitet und dann kommt eine, was weiß ich, also nach Adam Riese darf ja ein Moslem dann 4 Frauen nach sich ziehen.
Genau.
Die arbeiten dann vielleicht eher nicht und so weiter. Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber das haut dann vielleicht schon rein in die Statistik, dass man sagt jetzt, und der ist ja schon mal ausgesetzt worden. Also die ganzen SPDler haben immer behauptet, das wäre ganz unmenschlich. Aber genau 2016 bis 2018 war der ja schon ausgesetzt. Und auch damals aus gutem Grund. Und auch mit einem Effekt, nämlich dass es weniger wurde.
Genau. Das wird ja vermutlich auch wieder so kommen. Ja, ansonsten, ja, nicht
es gibt einen freiwilligen Wehrdienst jetzt in Zukunft. Also was heißt in Zukunft? Das ist, glaube ich, am schwierigsten, weil da wird man dann erstmal schauen, wo stehen denn die alten Kreiswehrersatzämter? Das sind vielleicht jetzt irgendwelche leerstehenden Jugendclubs oder was sozusagen. Die gehören ja.
Da gibt es sie nicht trotzdem noch.
Also ja, aber was wird damit gemacht worden sein? Das wird ja die Gemeinden, die Städte werden da ja irgendwas reingetan haben.
Nein, es muss ja trotzdem noch gemustert werden.
Ja, aber natürlich viel weniger und nicht sozusagen, also das ist schon ein Unterschied, ob man jetzt in einer Stadt, wo man wohnt und dann da vorgeladen wird, weil wenn man da zur Musterung war.
Bist du eigentlich noch gemustert?
Ja.
Du bist noch gemustert, ne?
Genau, da hat man dann, geht man dann, ja, das war bei uns in Heilbronn halt, also auch, kriegte man sogar Fahrtkosten, also dann musste man dann irgendwie seine Fahrkarte vorzeigen, eine Mark oder so. Ja. Nee, 1 Euro war es schon, ja.
Ja. Nee, aber warte jetzt mal ganz kurz, bist du noch verdienstpflichtet oder nicht?
Ja, also bei mir, ich bin da drum rumgekommen, aber ich gehöre ja auch schon noch dick zu den Jahrgängen, die es eigentlich hätten machen müssen, ja.
Na, mein Bruder zum Beispiel haben sie ja auch vergessen. Also ja. Der ist zwar 81er Jahrgang, aber hatte damals seine Lehre und während der Lehre durften sie ja nicht und nach der Lehre haben sie ihn einfach vergessen. Und während so die Jahrgänge ab 85, 86, die wurden ja mehr und mehr vergessen.
Genau, also die große Mehrheit der Leute, die nicht verweigert haben, weil die Verweigernden brauchte man ja dringend. Und das war ja, also wir hatten damals einen Sketch, in einem Kabarettkurs habe ich einen Sketch gehabt, wo es dann hieß, also wo sozusagen ein Offizier sagt, wir brauchen unbedingt die Beibehaltung der Wehrpflicht und zwar zur Verteidigung. Und zwar zur Verteidigung des deutschen Ersatzdienstes.
Genau, ja. Also dass die Zivis weggebrochen sind, war ja damals viel, 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 viel schlimmer, als dass die paar saufenden Rekruten mit Gruppenmasturbation auf Gebäck weggebrochen sind.
Ja, also jetzt sei hier zur Ehrenrettung gesagt, dass es wieder ein typischer Hengstmann ist und das passiert
eigentlich. Ich habe kein einziges böses Wort benutzt. Ich habe es wissenschaftlich korrekt umschrieben. Ich habe nicht okay. Kekswichsen gesagt.
Ja, mein okay, Gott. Aber lass uns doch mal, Sebastian, das ist wirklich, jetzt haben schon wieder 1 Million Leute abgeschaltet.
Timon, ich habe eine ganz schlechte Nachricht für dich. Freiwilliger Wehrdienst, ja klar, warum nicht? Bisher gab es das ja nicht. Also wenn du einfach nur was machen wolltest, ging ja nicht bisher. Mhm. Ne? Jetzt kann man für 6 Monate zur Bundeswehr, wenn man das möchte.
Ja, oder wie viele Monate das dann auch immer sind, das wird dann ja irgendwie gestaltet werden und ist, glaube ich, in der jetzigen Situation, wie man es hat, ist es, glaube ich, das Machbare, weil man kann natürlich die Wehrpflicht wieder einführen für Männer, einfach mit einfacher Mehrheit, weil die nur ausgesetzt ist. Wenn man sie aber für Frauen einführt, müsste man das Grundgesetz ändern, das ist natürlich zurzeit nicht möglich, weil die Linksfraktion das ja ablehnen würde und die AfD das wahrscheinlich doch wollen würde, aber mit denen will man es nicht anstreben. Und was man aber machen könnte, also da steht im Grundgesetz steht ja nur, dass Frauen auf keinen Fall zum Dienst an der Waffe verpflichtet werden dürfen. Das heißt, sie dürften durchaus verpflichtet werden zu einem insgesamt, ja, darüber wird ja auch gesprochen, irgendein random Jahr, wo man sich dann aussuchen kann, wo man hingeht, und das wäre wieder grundgesetzkonform, wenn es für Frauen und Männer gelten würde. Aber
da müsste das müsste natürlich, ich fände es aber irgendwie unfair, wenn man das jetzt wieder einführt. Ich finde, man müsste die Jahrgänge, die vergessen wurden, dann auch mit ranziehen. Die sind ja jetzt so zwischen 30 und 40 und ich finde, die müssten dann alle. Das ist ein bisschen hohes Aufkommen so, wenn wir das jetzt alles im Jahr 2027 machen.
Genau, der erste Jahrgang wird dann ziemlich arg und der zweite dann wieder sehr leer. Ja.
Genau.
Also, ja, so wird es nicht kommen, sondern das ist einfach dann Glück. So wie auch nach dem Krieg gab es ja auch die sogenannten weißen Jahrgänge, die also ab, sozusagen die Wehrpflicht gab es ja ab 57. Und wer damals älter als, weiß nicht, dieses Einberufungsalter, also sagen wir, wer bis Mitte der 30er Jahre geboren ist, war ja auch nicht beim Bund dann.
Genau, was ja auch okay ist.
Ja. So, was ist noch drin? Lieferkettengesetz wird abgeschafft und ich glaube, das ist sozusagen
eines der besten.
Warum? Jetzt erzähl mal.
Nein, Moment. Ich finde das Lieferkettengesetz, so wie es ist, an sich, finde ich
beschissen.
Typisch deutsch.
Ja, ja. Aber sag's doch, wie es ist.
Aber ich finde die Idee dahinter halt gut.
Ja, aber das, weißt du, das ist wieder so linker Stammtisch. Da gibt es ja irgendein Gesetz, was die Bösen, also die Reichen oder was weiß ich, die Unternehmen, was die schikaniert. Sehr gut. So, selbst wenn man das wollen würde, dass die schikaniert werden und also vielleicht einfach mehr Dokumentationspflichten haben als alles andere und dann der Umsatz flöten geht, das kann man ja alles wollen, aber das Tolle, die gute Nachricht für solche Leute ist, das gibt es auf EU-Ebene schon und das ist viel strenger. Ja, was macht man jetzt, wenn man zwei Gesetze hat, von denen das eine lascher ist und das andere strenger? Ja, das sollte man vielleicht einfach eins von beiden abschaffen, nämlich das worüber man ja die Regierungsmacht hat, nämlich das Deutsche. Und das nervt mich halt so, dass die Leute immer, dass man halt so auf so Leute trifft, die sagen, ja, es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Nein, es ist eine reine Bürokratie und natürlich war das Deutsche vor dem Europäischen da. Das heißt, das hatte vielleicht damals irgendeinen gewissen Sinn. Der Effekt ist nur, dass es wirklich diese Dokumentationspflichten, also dass es keine Ausnahmen gibt. Und das vielleicht, das wäre halt auch so ein Thema für diese ja, angestrebte Staatsreform oder Bürokratiereform, dass man weggeht von dieser Gesamtprüfung von allen, dass sozusagen alle, die irgendwas nicht mal vom Staat kriegen, es sind ja keine Empfänger, sondern es sind ja Firmen, die von sich selber arbeiten. Und dass man die alle unter Generalverdacht stellt, ihr seid alle Betrüger, ihr müsst alle lückenlos kontrolliert werden, dass man ein bisschen übergeht auf Stichproben, ja, und man kann natürlich über die Stichprobenhöhe diskutieren, das muss natürlich, man darf es jetzt nicht so machen wie Steuerhinterziehung in Bayern, dass man alle 100.000 Jahre mal kontrolliert wird und dann also ziemlich sicher sein kann, dass man nicht unter den Stichbeprobten ist, sondern das muss ja schon ein Verhältnis sein zwischen vertretbarem Aufwand, dass man eben einmal dann auch alles offenlegen muss und dann aber den Rest der Zeit in Ruhe gelassen wird, solange alles stimmig ist. Also natürlich kann das Finanzamt oder das, was weiß ich, auch das Lebensmittelamt oder so draufschauen, ja, was liegt da vor, was kommt hinten raus, was geht vorne rein. Aber dass man sich Sachen vorlegen lassen muss, alle einzelnen dokumentierten Dinge, da finde ich Stichproben, das ist eigentlich, sollte das Zauberwort sein und ich glaube, das taucht in diesem Koalitionsvertrag kein einziges Mal vor.
Auf.
Doch, es taucht zweimal vor. Aber,
auf. Es taucht auf, nicht es taucht vor. Was ist das für Deutsch? Raus!
So wie Heinz Erhardt mal sagte, passen Sie zu, hören Sie auf.
Ja, alles gut. Also, wir sind uns beide einig. Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist ein okayer Koalitionsvertrag. Da muss man sagen, das ist genau wie alles andere seit Februar, genau wie erwartet.
Ja,
keine Überraschungen?
Keine Überraschung. Wobei Merz sagte, da werden sie viele Überraschungen erleben. Und genau das ist ja der Grund, warum es dann keine gibt. Und Söders Satz war, jeder Satz ist Politik pur. Also ich finde, das ist so. Der Söder war ja wirklich war echt übel. Also da würde ich sagen.
Also ich habe es heute in meiner Heimatzeitung, habe ich heute bloß gelesen, während Klingbeil, Esken und Merz versuchten seriös, da ging Söder vor allem um Gags.
Ja, das sind ja keine Gags. Also falls Herr Söder uns hier zuhört, lieber Herr Söder, Humor heißt nicht, dass man ständig über andere lacht und andere lächerlich macht, sondern Humor heißt Selbstironie und das haben Sie 0,0. Sie sind einfach ein Assi.
Wow. Jetzt schaltet wieder 1 Million Hörer ab?
Ja. Nein, also das ist schon, diese Art, wie er dann blöd grinst oder wie er, als die Saskia Esken irgendwas sagte, wie er dann so mit seiner Hand so abwiegt, komm, so, als ob das irgendwie, ja.
Naja, also, man darf bitte eins nicht vergessen, also es gibt jetzt, glaube ich, also wenn der Duden, wann kommt der neue Duden nochmal raus?
Dafür gibt es keine festen Regeln, aber er ist im letzten Jahr rausgekommen. Das heißt jetzt erstmal
also nicht. Im nächsten Duden wird ja, glaube ich, die wollten es in dem jetzt schon drin haben, aber es kommt im nächsten Duden, kommt neben das Wort arrogante Selbstüberschätzung natürlich ein Bild von Markus Söder.
Ja, klar.
Das muss jetzt endlich
und
mal passieren.
Immer dieses Bayern, wir in Bayern, wir wissen, was Heimat ist. Das, ich glaube, dass die Bayern das wirklich denken. Also das Heimatministerium gibt es ja seit 2018 unterm Seehofer, das er damals als Heimatmuseum fälschlicherweise tituliert hatte. Und
eigentlich
klar,
ja richtig.
Natürlich, wenn man einen Amerikaner fragt, die Deutschen, die Lederhosen und das Bier und so weiter, die denken natürlich an Bayern. Aber ich finde, 70 Millionen Deutsche haben doch das Recht, an eine andere Gegend als Bayern zu denken, nämlich an ihre eigene, wenn es um ihre Heimat geht.
Naja, Moment, also man muss natürlich sagen, dass optisch ist der Deutsche der Bayer, aber was die Eigenschaften eines Deutschen betrifft, ist ja eigentlich der Deutsche der Schwabe. Also alle Eigenschaften, die dem Deutschen zugeordnet werden, sind ja sehr schwäbisch eigentlich.
Ja.
Also eigentlich sind ja die deutschesten Deutschen, die wir haben, sind ja die Schwaben.
Ja, so kann man es sehen. Und man kann auch froh sein, dass international der Deutsche nicht als Berliner erscheint, weil dann wäre er...
Oder als Sachse.
Als Sachse, genau.
Nein, nichts gegen die Sachsen. Grüße an unsere sächsischen Hörer, an alle beide.
Ja, oder als, was weiß ich, als... irgendwie so strange, kennst du so kleine Dialekte außerhalb Bayerns, wo das R noch gerollt wird, also teilweise im Saarland oder im Sauerland oder so?
Im Zittauer Gebirge.
Nee, das ist dann eher die schlesischen, das ist das englische R, oder?
Ja.
Nee, das macht mir ja nichts, aber dieses, was Peter Müller hatte, der Ministerpräsident vom Saarland und viele andere auch noch, die das R rollen, und das finde ich halt so...
Ja.
Das hat sowieso in der deutschen Sprache nichts verloren.
Übertrieben.
Ja, genau. Naja, es ist einfach, die können es nicht anders. Die verknoten sich. Es gibt ja Leute, die verknoten sich die Zunge dann nochmal extra. Das wirkt dann, jedes R wirkt wie gewürgt halt. Naja, okay, aber das ist ein Nebenkriegsschauplatz. Das wird dann im nächsten Koalitionsvertrag abgeschafft.
Ja, wir haben ja 75 Jahre ARD und was man ja...
Theoretisch haben wir es erst in 2 Monaten, die Gründung der ARD, aber die feiern ja jetzt schon mal.
Weil die Angst haben, dass die Stammzuschauer bis dahin schon gestorben sind. Also, das merkt man, finde ich, dieser ganzen Feierlichkeiten auch an. Ich höre ja zum Beispiel sehr gerne den Podcast Kalk und Welk, 2 fabelhafte Boomer Boys. Da war jetzt Alexander Bommes zu Gast. Als Vertreter der ARD. Alexander Bommes, den ich ja schon das große Pech hatte, in meinem Leben mal kennenzulernen. Nein, das ist ein total netter Typ, aber ich habe halt bei Gefragt gejagt als Kandidat komplett versagt, wen das interessiert. Das wird ungefähr einmal im Jahr wiederholt. Das heißt, ich werde einmal im Jahr von irgendwelchen Stammzuschauern auf mein Versagen angesprochen.
Das ist doch absurd, dass diese Sendungen, ich meine, das bezieht sich, also irgendwas... Nee, das ist eigentlich, man erkennt ja nicht, in welchem Jahrtausend das aufgenommen wurde, oder?
Nee, erkennt man nicht, absolut nicht. Also doch, weil es war während Corona und ich während der ganzen Sendung erzähle, wie scheiße es mir geht und dass ich an dieser Quiz-Sendung teilnehme, weil ich dringend Kohle brauche. Also
ja,
insofern kann man schon merken, dass es im Jahr 2001...
Vielleicht schneiden sie die Szene dann raus aus der wiederholten Sendung.
Ich weiß es nicht. Es ging mir auf jeden Fall um Folgendes. 75 Jahre ARD war jetzt irgendeine große Gala. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich habe es so auf YouTube oder in der Mediathek gesehen. Und da führte Dieter Palim Hallervorden führte seinen berühmten Flasche-Pommes-Frites-Sketch nochmal auf.
Ja.
Und in dieser
Flasche... Und da haben die Boomer Boys gesagt, ja, liebe Kinder, wenn ihr davon noch nie was gehört habt, schaut da mal rein und ihr braucht euch nicht zu wundern, dass ihr am Ende nicht lacht, weil das wirklich der langweiligste Sketch der Weltgeschichte ist.
Ja, haben sie Flaschen dabei?
Übrigens, so. kleine Nebenbemerkung, in der ersten Folge von Hallo Spencer... Ja. Wurde dieser Sketch auch gespielt? Also
stimmt,
jetzt, genau.
Stimmt.
Aber
das
war nach Hallerforden und das war noch schlechter gespielt.
Genau, aber ich kann mich dunkel erinnern, dass ich dieses Ding stimmt, das war Hallo Spencer.
Mhm.
Genau. Um jetzt zum Thema zurückzukommen. Dieser Sketch spielt ja für alle, die diesen Sketch nicht kennen. Er spielt in einem Knast und die beiden Knastinsassen ist so langweilig, dass sie ein Spiel spielen. Sie spielen nämlich Kaufladen.
Wie man Kaufmannsladen. Das im
Knast, Kaufladen, ja. Sagten wir früher, ja. So, Kaufmannsladen und da kommt jemand rein und ist einer ist der Verkäufer, der andere kommt rein und sagt, öffnet die Ladentür, die Ladenklingel klingelt. Wie klingelt eine Ladenklingel, Tillmann?
Palim, palim. Ja.
Palim, palim.
Übrigens, Hallervorden hat auch ein bisschen die Unwahrheit gesagt. Er behauptete, dieses Wort stehe bereits im Duden und das stimmt auch nicht. Also im aktuellen Duden ist noch nicht Palim, palim, aber vielleicht im nächsten.
Vielleicht im nächsten neben dem Bild von Dieter Hallervorden. So,
neben einem black-gefaceden Bild von ihm.
So, sehr schön. So, der Sketch ist total langweilig. Er will eine Flasche Pommes frites kaufen und dann sagt der Pommes frites wird nicht in Flaschen
verkauft. Du, ich glaube, Sebastian, Entschuldigung. Ich glaube,
nein,
man muss da
historisch genau sein.
Okay.
Und dann tauschen die Rollen und sagen, Pommes frites wird nicht in Flaschen verkauft. Und dann kommt der nächste rein und sagt, hätte gerne Pommes frites. Und dann sagt er, haben Sie Flaschen dabei? Das ist der Sketch. Huhaha, hahaha, huhuhaha. Wichtig! Dieser Sketch spielt in einem Knast. In einem Gefängnis. Dieter Hallervorden entblödete sich nicht. Und er schwört dir, das hat er selbst geschrieben. Er schreibt ja eigentlich nichts selber, aber das hat er selbst da reingeschrieben. Sein, wieso sitzt du denn im Knast? Ja, ich habe Neger und Zigeuner gesagt. So. So.
Also, wollen wir mal korrekt sein. Er hat Neger Kuss und Zigeuner Schnitzel gesagt. Er hat also sozusagen die Volksgruppen nicht als solche tituliert. Und das ist ja eben immer, finde ich, schon ein Unterschied, weil... da ist ein Rassist und hat sich rassistisch geäußert. Nee, er hat Lebensmittel so benannt, wie man sie nicht mehr benennt.
Was übrigens auch nicht stimmt.
Man sollte
sie so nicht mehr benennen, aber es gibt bestimmt irgendwo noch...
Ja, aber es geht, er hat halt nicht Neger gesagt, sondern Negerkuss und das ist ja schon ein Unterschied, weil natürlich, das weiß jeder, das ist einfach unhöflich, wenn man sozusagen Leute mit einer abwertenden Bezeichnung benennt oder erst recht anspricht, aber es gibt nun mal die Lebensmittel und jeder von uns hat die in seiner Jugend ganz unbefangen verwendet. Ja, also ich habe da nichts bei gedacht.
Ganz kurze Frage, weil wir ja.
Wir haben übrigens Mohrenkopf gesagt damals. Was habt ihr gesagt?
Wir haben Negerkuss gesagt, ja. Aber Mohrenkopf ist noch ein bisschen was anderes bei uns. Das ist so ein Biskuitteig, so eine Kugel.
Mhm.
Durchgeschnitten, da ist Pudding drin.
Ach.
Und dann wird das mit Schokolade oben bloß übergossen.
Oh,
das
lecker.
Ist bei uns Mohrenkopf. Ja, sehr lecker. Sehr lecker. Wirklich sehr lecker. So, jetzt nochmal. Bist du der gleichen Meinung wie ich? Wer N-Wort sagt, kann auch Neger sagen? Also ich finde das N-Wort und Z-Wort finde ich so schlimm. Lass es weg. Dann sagt lieber gar nichts.
Wie gesagt, das N-Wort hat er ja gar nicht gesagt, sondern er hat N-Wort-Kuss gesagt.
Genau.
Und das ist wirklich, also stell dir mal vor Gericht sagt jemand, oh, der hat N-Wort gesagt. Und dann sagt der Richter, oh, du kriegst 10 Jahre und musst einen Sketch spielen.
Ich glaube, halt das nicht. Ist ja die größere Strafe, dass er den Sketch dann noch spielen musste.
Genau.
Aber jetzt mal zurück. Also. Er hat im Fernsehen gesagt, Negerkuss und Zigeunerschnitzel. Und da bin ich Hallervordens Meinung, das tut mir sehr leid, das darf man als Satiriker auf der Bühne machen. Aber die Botschaft zu sagen, man muss in den Knast, weil man das gesagt hat.
Ja,
natürlich ist
das
überspitzt.
Das ist überspitzt.
Das ist überspitzt, ich weiß, aber es...
Aber du könntest
in
der Woken-Community könntest du mal fragen, was man mit dem Hallervorden machen sollte, weil er das so böse gesagt hat. Und da wäre ganz unironisch wahrscheinlich ein gewisser Prozentsatz dabei, die sagen würden, nee, das ist also Retraumatisierung und dieses ganze Geschwätz. Und der muss verurteilt werden zu irgendwas. Der muss irgendwie eine Strafe kriegen. Und dann... So leid es mir tut, genau dann hätte er nicht mal übertrieben.
Ja,
Also in deren Welt, natürlich in das Grundgesetz und das Strafgesetzbuch geben das aktuell nicht her, aber es gibt sicher eine Klientel, die genau das ändern will.
Über wie viele Menschen reden wir denn hier? Ich weiß, du bist in Berlin, du bist im Hotspot von solchen Menschen, ich kenne solche Menschen nicht.
Ja, aber die gibt's und die sind ja viel lauter, als sie groß sind. Das ist ja das Blöde. Also das hat man ja auch gesehen, diese Berichterstattung und selbst die Zeitungen, großen Zeitungen haben dieses N-Wort dann auch nicht ausgeschrieben. Also ich finde
das fand ich total lustig. Wir hatten bei uns einen Einspalter an der Volksstimme, war allerdings ein DPA-Artikel, AP, ich weiß es gar nicht mehr. Also Agentur war nicht von der Volksstimme direkt geschrieben, also vermutlich auch in anderen Zeitungen genauso wortwörtlich erschienen, wo mir aus dem Artikel nicht klar wurde, was er denn nur gesagt hat.
Und das war ist aber aus dem auch Artikel wieder, das heraus ist gar nicht zu also lesen. Das ist ein Paradebeispiel für woke Justiz. Ja, wenn was ganz, ganz schlimm ist, dann darf man es nicht nochmal, darf man es nicht mal zitieren und
aber ich finde das jetzt, weißt du, was ich jetzt wieder schlimm finde? Ich finde,
aber das ist doch deren Schuld, also das tun sie doch alles dafür. Schlimm. Und ich finde, da hast du eben recht, da war was ganz Schlimmes und wir dürfen nicht sagen, was, um die Opfer zu schützen, ja, die bösen, sozusagen die ganz schlimmen Kolonisationsopfer der letzten 100.000 Jahre müssen geschützt worden für dem N-Wort und so. Und das ist letztlich keine rechtsstaatliche Methode, wenn man jemanden anklagt und ihm nicht sagt, warum oder sozusagen und der Öffentlichkeit nicht mitteilt, was da jetzt war.
Naja, und da kommt
das
ja.
Ist aber ein Kennzeichen. Also Wokismus bedeutet eben auch Totalitarismus, dass man sagt, jemand ist so schlimm, dass er jetzt dass er jetzt nicht mal die Maßstäbe bekommt, die man als Angeklagter kriegen würde.
Weiß ich nicht. Wovon du mal wieder redest, ist natürlich Radikalismus in jeglicher Form. Ich finde Vogue an sich, also ich habe jetzt zum Beispiel gerade die leider Gottes letzte Staffel, wie ich finde, weil es die erste gute ist, von Star Trek Discovery gesehen. Und da spielen so Sachen wie zum Beispiel fluide Geschlechtlichkeit und so. Das spielen da ganz normale. Also da wird zum Beispiel mit dem Pronomen they wird ganz normal umgegangen und so. Das spielt da alles keine Rolle. Das ist auch Vogue. Aber auf eine sehr unprätentiöse Art und Weise. Wovon du wieder redest, Kram, das ist Woker Radikalismus.
Das ist ja auch alles, das gehört ja nicht in denselben Topf, aber diese Verkrampftheit, dieses sich selbst zu ernst nehmen, das ist der größte Feind der, sage ich mal, der ganzen Menschheit, Leute, die sich selbst zu ernst nehmen. Deswegen finde ich auch Markus Söder so schlimm, weil er eben nicht weiß, was Humor ist, weil er sich selber nicht, über sich selber nicht lachen würde. Oder eben, weil Lars Klingbeil alles so heilig ausspricht, dass es alles ganz... Das nervt einfach. Und bei Woken ist es halt auch diese...
Und es ist schwer, Tilman Lucke zu nerven, das muss man dazu sagen.
Na, es ist oft sehr leicht sogar.
Das sollte ein Scherz sein, so. Mein Gott.
Siehste, ja, jetzt kommst du in den Knast.
So, okay, apropos Knast. Nein, also wie gesagt, wir können über Hallervorden reden, was wir wollen. Ich persönlich ich finde es ja zum Beispiel lustig, wenn ich jetzt hier Neger im Podcast sage, weil um irgendwas aufzuzeigen oder Zigeuner, dann hört mir der Kollege Lucke zu. Schlimmer wäre es, wenn ich jetzt zum Beispiel Wichsen sagen würde. Dann würde sich der Kollege Lucke wieder aufregen. Also insofern ist ja auch interessant, wo hier die Verschiebungen persönlicher Natur sitzen. Wie gesagt, meine Meinung zu dem Thema, ich halte persönlich gar nichts von Dieter Hallervorden, außer jetzt künstlerisch, also schauspielerisch.
Was ja gar nicht so wenig ist, ehrlich gesagt.
Ja, aber darum geht es ja überhaupt nicht.
Ja, was ich man muss auch sagen, er ist jetzt nicht der, auch für mich nicht der super Kabarettist, weil er sich ja letztes Jahr auch pro Hamas geäußert hat und auch die letzten paar Interviews, die sich auch auf diesen ARD-Sketch bezogen, dann auch gesagt hat, da soll jetzt abgelenkt werden von der Aufrüstung und Kriegsmaschinerie und so weiter, also sozusagen sehr wagenknechtig sich äußert. Ich finde, das passt einfach nicht zu ihm, weil er ja ein liberal denkender ist, ja ein ehemaliger DDR-Bürger, der dann nach West-Berlin geflohen ist. Der muss doch wissen.
Vorher wollte er noch Walter Ulbricht umbringen.
Genau, der muss doch wissen, wo das hinführt. Und dann hat er so ein, sagen wir mal, in Teilen absurdes Denkgerüst. Also insofern bin ich auch, würde ich auch nicht sein bester Freund werden, wahrscheinlich. Aber er hat, also ehrlich gesagt, er wollte provozieren und, surprise, das hat er wunderbar geschafft. Also alles, als ich den Sketch gesehen habe, habe ich schon gedacht, okay, du guckst in ein paar Stunden ins Internet und es quillt über.
Es überschlägt sich.
Das ist auch sozusagen letztlich der Beweis dafür, dass es, eine souveräne Reaktion wäre ja gewesen, wenn gar niemand darauf reagiert. Ja?
Genau, einfach.
Dann
genau,
hätte das beim nächsten, beim 100-jährigen Jubiläum der ARD auch nicht mehr so zitiert bestimmt, sondern dann wäre das alles veräppt.
So, wenn ihr euch wirklich aufregen wollt, bloß mal so als Tipp, ich werde es in den Shownotes auch verlinken, in der ARD-Mediathek, hast du die letzte nur am 1. gesehen?
Sebastian, bitte frag nicht immer, ob ich irgendwas gesehen habe.
Nö, da muss ich, ja gut, du hast völlig recht. In der letzten, nur im 1. ist Simone Solger aufgetreten. Simone Solger, ihres Zeichens.
Ach stimmt, die überskippe ich immer. Die, also wenn ich die Sendung gucke, genau, dann
ihres Zeichens an. Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises im Jahr 2019, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist noch gar nicht so lange her, dass sie den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett gewonnen hat.
Ohne jemals eine Zeile geschrieben zu haben.
Darum geht es mir überhaupt nicht. Es geht mir darum, was sie sagt. Also Simone Solger ist ja Weltmeisterin darin, Kabarettistin zu spielen. Die ist ja eine Schauspielerin, die eine Kabarettistin spielt. Aber was da inhaltlich, ich frage dich jetzt deswegen, ob du es gesehen hast, dann muss ich es jetzt, warum können wir es kurz, also du hast es nicht gesehen.
Sebastian, das werde ich dir jetzt nicht verraten. Wie gesagt, ihren Ausschnitt habe ich überskippt.
Genau, so. Okay, also hast du es nicht gesehen. Wenn ihr wirklich mal sehen wollt, wie schlimm ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, Sarah Wagenknecht Kabarett sein kann, dann guckt euch bitte diesen, wie gesagt, ich stelle es unten in die Shownotes rein, dann guckt euch bitte diesen Ausschnitt von Simone Solger an. Also wer sich über Dieter Nuhr aufregt, der sollte sich das mal angucken.
Ja, das sind
also
ja zwei verschiedene Richtungen. Dieter Nuhr ist ja eher konservativ-liberal und dann gibt es halt so diese Kabarettisten, die noch nicht aufgewacht sind 2014 oder 2022, so genau. Wie Max Uthoff auch, die einfach dumm dreist behauptet haben, in der Ukraine regieren Faschisten und der Putin muss sich nur wehren oder wehrt sich nur gegen die böse NATO und so weiter. Das sind einfach alles, also die gibt's halt, diese Fraktion gibt's leider bei uns und die macht unseren Berufsstand nicht gerade Ehre.
Genau. Also ich stelle es unten rein. So. Da wir jetzt schon bei völlig absurden und vollkommen vollkommen unserem Berufsstand nicht ganz zugetrauten Dingen sind, du warst beim Treffen der Donaldisten.
Genau, ich habe neulich einen Kongress besucht der deutschen Donaldisten. Also das ist die deutsche Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus, abgekürzt. Mhm. D-O-N-A-L-D.
Donald.
Genau, und das war immer so ein Lebenstraum. Und klar, als Kabarettist hat man an den Wochenenden meistens was zu tun, sodass das nie geklappt hat. Und jetzt hatte ich mal Zeit und bin da hingefahren nach Flensburg. Und es war wirklich war schön, das mal zu erleben. Also die gibt es ja schon seit fast 50 Jahren, die Donaldisten. Und jedes Jahr ist da so ein Kongress, immer so Ende März. Und da gibt es dann wissenschaftliche Vorträge über Entenhausen. Ja, über.
Muss man da was bezahlen, wenn man da hinfährt?
Eigentlich ist das nur so die allgemeinen Unkosten. Also wenn man sich da, was weiß ich, abends gibt es halt auch so Zusammentreffen oder so. Wenn man da nicht teilnimmt, dann muss man auch nichts bezahlen. Aber also fand so statt in Flensburg in der Hochschule, also im Hörsaal. Und war dann wirklich so ganz interessant mit, zum Beispiel hat einer Vortrag gehalten über den Mond in Entenhausen, ja, wie der also auf den verschiedenen Bildern dargestellt wird. Das ist überraschend, denn meistens ist er zunehmend und wir Astronomen wissen ja, meistens ist er abnehmend und sozusagen nach rechts geöffnet. Und wir wissen, dass der eigentlich immer nur morgens erscheint, also nach Mitternacht, wenn er ungefähr um Mitternacht aufgeht, dann ist er abnehmend. Und wenn er um Mitternacht untergeht, dann ist er zunehmend. Der ist aber viel seltener zu sehen. Wobei die meisten Szenen natürlich abends spielen, wenn es dunkel ist. Also Vollmond ist auch ist überdurchschnittlich oft. Und so, also das fand ich dann interessant, wie kann man das astronomisch erklären? Vielleicht gibt's mehrere Monde in Entenhausen. Also das war wirklich auch interessant. Oder zum Beispiel gibt's ja seit längerem einen Stadtplan von Entenhausen, wo alle Geschichten, und wenn ich von allen rede, dann meint man bei Donaldisten immer nur die Geschichten von Karl Barks. Also sonst gäbe es ja wirklich zigtausend andere und man beschränkt sich auf die paar hundert, die Karl Marx geschrieben hat. Und da hat so eine Gruppe von Forschern sozusagen einen riesigen Stadtplan entworfen, wo alle Geschichten irgendwo verortet sind, die irgendwo spielen. Das ist interessant. Und da gibt es jetzt ein Projekt, das quasi per virtueller Realität auch begehbar zu machen. Also man kann dann vom Geldspeicher zum, was weiß ich, zu Donalds Haus gehen.
Ach und Gott.
Ja, das fand ich also wirklich, wirklich, wirklich spannend. Und tollerweise, wenn da ein Vortrag ist bei den Donaldisten, da wird am Ende nicht geklatscht, sondern was wird da getan?
Geschnattert.
Nee, da wird Klatsch, Klatsch gerufen.
Und das ist lustig.
Wenn man das einmal erlebt, dann, also beim ersten Mal denkt man sich noch, wo bin ich hier? Und beim zweiten Mal ruft man das selber inbrünstig mit, Klatsch, Klatsch, Klatsch. Und das hat was. Ich muss wirklich sagen, schönes Erlebnis.
Gut, ja. haben wir jenseits der absurden Politik noch irgendwas, Timon?
Ja, ich habe tatsächlich noch einen Teil der Politik. Also wir haben ja schon davon gesprochen, dass der Koalitionsvertrag irgendwie alles so, das soll alles so weitergehen wie bisher. Also die SPD kann weiterhin ihre sozusagen, man könnte es auch überschreiben mit Bullerbü und Bullshit. Also dass quasi Buller, also alle sollen alles weiter kriegen, Grundsicherung und so weiter, soll auch möglichst beibehalten werden und möglichst auch denen, die dem Staat nichts geben wollen, sollen das auch kriegen. Und jetzt gibt es aber noch ein gesteigertes Interesse von einer Lobbygruppe, nämlich bedingungsloses Grundeinkommen. Und die hatten zufällig auch gestern ihre Vorstellung.
Beim Treffen der Donaldisten, nein.
Nein, also ihre quasi die Studie, die sie auch mit dem DIW zusammen, das ist eigentlich ein seriöses Institut bis gestern, ein Pilotprojekt Grundeinkommen gemacht haben. Sie haben also ungefähr, 122 Menschen haben sie 3 Jahre lang Grundeinkommen ausgezahlt, bedingungslos von 1200 Euro im Monat. Und damit ist der Versuch schon mal besser als der finnische Versuch von vor ein paar Jahren, weil die hatten nämlich sie hatten sich damals Arbeitslose rausgesucht und die da unter denen ausgelost, was zu bekommen.
Und hast du dich beworben?
Und zwar obendrauf aufs Arbeitslosengeld. Das heißt, es war weder bedingungslos, nämlich es gab ja eine feste Gruppe, unter denen es ausgelost wurde. Und zweitens war es kein Grundeinkommen, weil es ja obendrauf noch kam. Also die finnische Studie war vollkommen für den Arsch. Diesmal haben sie es wenigstens, haben sie eben nicht gefragt, was man, oder die meisten von denen waren, sind in Arbeit von den Probanden, also sozusagen mehr oder weniger ein Querschnitt der Gesellschaft, auch mit einer Kontrollgruppe, wie man es halt bei einer Studie macht. Aber die Ergebnisse, und die werden dich jetzt mega, mega überraschen. Also, wer Grundeinkommen bekommt, dem, der fühlt sich wohler als derjenige, der es nicht bekommt. Ja.
Sehr. Ja, okay, weiter.
Weiter. Also, es gibt, wie gesagt, mehr Zufriedenheit, dann gibt es mehr Jobwechsel. Und das kann man ja.
Ja, okay, okay.
Also, man traut sich eher zu kündigen, das kann man tatsächlich als.
Echt, ja, ja.
Als eine. Also, wenn man einen Job scheiße findet, dann geht man eben schneller. Und grundsätzlich ist das ja auch gar nicht so schlecht. Man weiß nicht, wie das in der Zeit wäre, wenn es mehr Arbeitslosigkeit gibt. Also ich meine, dass man leicht was. Dann, also da gibt es auch auf der Homepage von meingrundeinkommen.de gibt es auch ganz tolle Interviews mit den Leuten, die auch natürlich entsprechend hipsterhaft aussehen und ganz tolle Sachen über das Grundeinkommen sagen. Eine sagte, man lebt bewusster und gesünder, man wird entspannter. Also wirklich das Paradies auf Erden. Grundeinkommen macht einen großzügig, hat die Studie rausgefunden.
Das heißt,
auch jemand, ich habe Freunden finanzielle Unterstützung gegeben und da muss man halt wirklich sagen, okay, kann man ja machen, aber ob das eine Staatsaufgabe ist, also stell dir vor, ich lade dich jetzt zum Essen ein und reich die Rechnung hinterher beim Staat ein, ja, Rechnung Großzügigkeit,
naja, Moment,
Lebensfreude.
Moment, das ist ja Blödsinn, wenn jeder Grundeinkommen hat, ist das ja nicht mehr nötig.
Ja, aber das ist ja, also Ziel des Modellversuchs ist jetzt nicht zu zeigen, dass jemand anderen was gibt, weil man großzügig sein will. Das ist ein bisschen wie die Kirche. Weiß nicht, ob du jeweils in einer Kirche warst. Dann gibt's diesen Klingelbeutel. Da werfen die Leute was rein und was passiert dann damit? Dann geht die Kirche damit in ein Entwicklungsland und baut mit dem Geld einen Brunnen und sagt, das waren wir. Das waren nicht die Bürger XY, die hier was reingeworfen haben, sondern das ist unser Geld, was eine Lüge ist. Ja, die Kirche hat noch nie in ihrem ganzen, in ihrer ganzen Existenz auch nur einen Cent von ihrem, und das ist auch nicht wenig, von ihrem Geld ausgegeben, sondern es ist alles Spenden oder Diakonie oder was auch immer, das ist alles Spenden. Und so ähnlich ist es, wie wenn ich dich zum Essen einlade und nebenher Grundeinkommen vom Staat beziehe.
Genau. Das ist, also auf jeden Fall scheint mir jetzt, es mag jetzt ein bisschen komplex sein, wenn ich das zusammenfasse, aber die Grundeinkommen gekriegt haben, fanden es gut.
Genau. Ja, sie fahren dazu noch mehr in Urlaub und sie schätzen sich altruistischer ein als die Vergleichsgruppe. Und ehrlich gesagt, am altruistischsten sind in diesem Denkmodell und das mag jetzt absurd sein, an diese Gruppe zu denken, weil die ja eigentlich total unwichtig ist, das sind die Leute, die das Geld erwirtschaften, das da ausgeteilt wird. Die könnte man als tatsächlich altruistisch bezeichnen und das sind eben nicht diejenigen, die da toll sagen, ja, ich bin jetzt ganz entspannt und ich stehe morgens schön gemütlich erstmal nicht auf und so weiter. Also das ist wirklich, oder ich mache Ehrenämter. Klar, Ehrenämter sind was Gutes, aber die Wirtschaft oder die Volkswirtschaft sollte doch eigentlich funktionieren über Arbeit, die bezahlt wird und nicht über Arbeit, die nicht bezahlt wird, wo man dann Geld irgendwo anders abholt. Also das ist alles,
aber du
merkst
falsch.
Schon, was sozusagen meine Tendenz, meine Bewertungstendenz
Studie. Ich glaube, was rauszuhören.
Genau.
Also, schreibt doch mal bitte schreibt uns doch mal bitte, was ihr glaubt, was Tillmann darüber denkt.
Ja. Okay, also das soll es gewesen sein jetzt erstmal. Und bitte bewerbt euch für die nächste Studie, die wird es wahrscheinlich
auf jeden
geben.
Fall. Also wenn ihr das emotional verkraftet. Ja. Ja. Ansonsten schreibt uns bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter die Folge luke.hengstmanns.de. Wir haben auch letztes Mal tatsächlich, fällt mir gerade ein, haben wir noch einen Kommentar gekriegt unter unsere Folge und zwar JBVTD9. Von graf@orgmessage0843 von rasan@abdeckjalan.com. Danke.
Ich glaube, das ist so ein nigerianischer Prinz, da müssten wir dringend mal drauf antworten.
Ja, kann sein. Warte, wo geht das hier? In Papierkorb verschieben.
So. Wer alles sich klar. Jetzt auch in den Papierkorb verschiebt, ist Sebastian Hengstmann. Vielen Dank, natürlich. Lieber Sebastian, und bis nächste Woche.
Wir hören uns bis nächste Woche. Tschüss.